Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf, unter anderem Gründer von As Good as New Electronics in Frankfurt an der Oder. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen nicht in Berlin, Hamburg oder München. Und genau da schaue ich hin. In jeder Folge spreche ich mit Gründern über echte Geschichte, ungeschönte Erfahrungen und wertvolle Learnings. In dieser Folge spreche ich mit Mike Joschko. Er hat in Landau in der Pfalz Talent2Go aufgebaut. Sein Startup kümmert sich um ein sehr konkretes Problem. Wie können wir sicherstellen, dass Azubis ihre Kammerprüfung bestehen? Was ich an Mikes Geschichte besonders spannend finde, sein Weg zum Produkt war komplett iterativ. Er hat gesehen, dass viele Azubis durch die Prüfung fallen und er hat ein Buch zur Prüfungsvorbereitung geschrieben. Das war sein MVP und das war auch gleich ein Bestseller. Er hat gesehen, da gibt's einen riesen Bedarf und von da aus weitergebaut. Mike hat ein Problem gelöst und daraus ist ein Startup geworden. Wenn du selbst gründest oder dich mit dem Gedanken trägst, diese Folge zeigt dir, wie aus einem Bauchgefühl ein echtes Produkt wird und wie du Product Market Fit erreichst mit zunehmend komplexer werdenden Produkten. Bleib bis zum Ende dran, es lohnt sich.
Noch ein wichtiger Hinweis, dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung, nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Herzlich willkommen, Mike.
Hallo Christian, ich freue mich.
Du hast mit Talent2Go wirklich ein ganz tolles Startup gegründet, das wir heute in der nächsten Dreiviertelstunde noch ein bisschen besser kennenlernen wollen. Dein 90 Sekunden Elevator Pitch.
Wow, also es gibt verschiedene Herausforderungen in der dualen Ausbildung. Ich komme selbst aus dem HR-Bereich, habe jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und habe in der Praxis festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Es gibt unbesetzte Ausbildungsplätze, die Ausbildungsreife nimmt immer weiter ab. Es gibt sehr viele Insellösungen oder analoge Prozesse im Rahmen der dualen Ausbildung. Man muss einfach individueller auf die jungen Menschen schauen. Und um das tun zu können, braucht man digitale, smarte Prozesse, muss ganz viel Zeit einsparen bei diesen ganzen bürokratischen Hürden, die es da so gibt. Und da sind wir tatsächlich der richtige Ansprechpartner mit unserer All-in-One-Lösung. Also wir vereinen so das ganze Thema E-Learning, Ausbildungsmanagement und Talentmanagement in einer zentralen Software.
Sag vielleicht nochmal ein bisschen mehr zum Produkt. Für wen ist es und was genau kann ich damit alles machen?
Sehr gerne. Das ist eine B2B-SaaS-Software. Das heißt, im Grunde ist es ein Softwareprodukt, das Ausbildungsunternehmen im Einsatz haben können, im Dachraum. Das ist aktuell unser Fokusmarkt. Das heißt, auf der einen Seite arbeiten die Nachwuchskräfte, die Auszubildenden, die Young Talents damit. Das heißt, die Auszubildenden können über eine zentrale App mit der Plattform lernen, sich also ausbildungsbegleitend auf die Prüfung vorbereiten, ihre Ausbildungsnachweise über die App schreiben, sehen den Ausbildungsplan, wann bin ich wo, in welcher Abteilung, wer ist mein Ansprechpartner, was soll ich dort lernen. Und auf der anderen Seite arbeiten auch die Ausbildungsverantwortlichen, die Ausbilderinnen und Ausbilder, die HR-Verantwortlichen mit der Software. Und die sehen dann wiederum, oder was heißt, die sehen wiederum, also die haben Zugriff auf alle Learning Analytics sozusagen gespeist aus diesem E-Learning, haben dann die Möglichkeit, alle Ausbildungsprozesse effizient und digital zu managen über eine Plattform.
Du hast es eben schon angedeutet in deinem Pitch tatsächlich. Wie gut funktioniert eigentlich dieser Markt betriebliche Ausbildung in Deutschland überhaupt noch? Man hört da ja doch eigentlich immer wieder Horrorstories, ne? Es gibt unbesetzbare offene Stellen, also da fehlen Auszubildende, die fehlen unmittelbar, weil Auszubildende arbeiten ja durchaus auch was und schaffen auch was weg in so einem Betrieb. Zum anderen fehlen die dann natürlich perspektivisch als Nachwuchskräfte, um möglicherweise Boomer, die gehen, irgendwann mal zu ersetzen. Man hört, die meisten Jugendlichen oder viele sind nicht mehr so wirklich ausbildungstauglich, ne? Also da gibt's doch offensichtlich extrem viele Probleme in diesem Markt. Fachkräftemangel ist auch noch so ein Riesenschlagwort. Was sagst du, funktioniert das eigentlich überhaupt noch, duale Ausbildung in Deutschland?
Ich glaube an das Konzept. Ich habe selbst mal eine duale Ausbildung abgeschlossen. Das heißt, ich bin großer Verfechter der dualen Ausbildung in Deutschland. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt echt wahnsinnig viele Herausforderungen. Und um die zu lösen, ist unser Ansatz tatsächlich, den Unternehmen möglichst viele smarte Prozesse an die Hand zu geben und Dinge zu vereinfachen, dass man am Ende wirklich mehr Zeit hat, für qualitative Personalarbeit. Also es geht nicht darum, irgendwie Akten von links nach rechts zu bewegen. So war es nämlich zu meiner Zeit noch. Also ich erinnere mich da sehr gut an sehr, sehr viele analoge Prozesse. Und so ist dann ja auch die Idee von Talent2Go entstanden, sondern wirklich effiziente, smarte Prozesse, Zeit einsparen und die Zeit für die individuelle Betreuung jedes Einzelnen aufzuwenden. Und das ist so Magic, da entsteht Magic,
kann man so sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt so eine Kombination von E-Learning hat und auch vereinfachten Prozessen, die dann wiederum Zeit frei machen, die man auch wieder in die Leute reinstecken kann, ich kann mir vorstellen, dass das so den Ausbildungserfolg beeinträchtigt. Habt ihr da Rückmeldung von euren Kunden? Gibt's jetzt weniger Abbrecher in der Ausbildung bei euren Kunden?
Ja, absolut. Also die Unternehmen profitieren natürlich von einer höheren Bestehensquote und am Ende dann auch wiederum von einer höheren Übernahmequote. Also wir können nachweislich verschiedenste Kennzahlen positiv beeinflussen. Und das ist wirklich ein Gamechanger in der dualen Ausbildung. Hätte ich mir damals gewünscht, hatte ich nicht. Ich musste sehr viel auf mein Bauchgefühl hören oder auf das Bauchgefühl der Ausbilderinnen und Ausbilder. Und jetzt musst du dir vorstellen, hast du ein zentrales Dashboard und hast alle KPIs auf einen Blick. Du siehst, wo stehen wir in der Ausbildung, und es ist keine Blackbox mehr.
Du sitzt in Landau mit Talent2Go. Landau in der Pfalz, wunderschöne Gegend, Frankreich ist nicht weit, du kommst aber gar nicht aus der Pfalz, richtig?
Ich bin gebürtiger Bochumer, ich komme aus dem Ruhrgebiet, tief im Westen, ehrlicherweise, da komme ich her, habe da 30 Jahre gelebt, bin dort aufgewachsen und irgendwann hat es uns mit der Familie in die Pfalz gezogen. Es war einfach eine Entscheidung, die wir als Familie getroffen haben, ich habe 3 Kinder, 3 Mädchen. Und irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen mal was Neues, einen Tapetenwechsel, einfach ein neues Abenteuer als Familie. Und das hat irgendwie vom Timing richtig gut gepasst. Und dann sind wir tatsächlich mit Sack und Pack 400 Kilometer Richtung Süden in die Pfalz gezogen und dann tatsächlich in einem kleinen 8500 Einwohnerort in der Nähe von Landau gelandet. Und dann waren wir da und sind da ganz happy mit der Entscheidung, ehrlicherweise.
Genau, das war aber noch in deinem alten Job, richtig?
Das war noch in meinem alten Job, da war ich noch Angestellter.
So, fast forward. Erzähl uns mal die Story, wie kam es denn zur Gründung von Talent2Go?
Also wie ich anfangs schon sagte, ich komme ja selbst aus der Praxis, habe eine duale Ausbildung gemacht, war dann sozusagen selbst im HR-Bereich unterwegs und habe 13, 14 Jahre Azubis begleitet während der kompletten Ausbildung, habe sie rekrutiert und habe während dieser Zeit gemerkt, dass es sehr viele Herausforderungen gibt, die mich Tag für Tag zunehmend mehr genervt haben. Und so ist dann am Ende auch die Idee von Talent2Go entstanden. Und ich erinnere mich da ganz explizit an einen Prüfungstag. Also ich habe dann irgendwann auch mal die Seiten gewechselt, war im Prüfungsausschuss. Und das war schon wieder so ein ewig langer Prüfungstag, wo einige Azubis tatsächlich durch die Prüfung gefallen sind. Und ich bin dann da abends raus aus dem Gebäude und dachte so, das muss man doch irgendwie besser machen können, da muss man doch irgendwie mehr Unterstützung bieten und habe dann tatsächlich ein Buch geschrieben zur Vorbereitung auf die mündliche Abschlussprüfung. Und so ist der Stein eigentlich ins Rollen gekommen. Und aus diesem Anfangsbuchprojekt sind dann irgendwann 30 Bücher geworden, dann eine Lernmanagement-Plattform, und so ist das Produkt einfach, hat sich das Produkt Talent2Go immer weiterentwickelt.
Im Vorgespräch hast du auch noch erzählt, dass dein Buch so aus dem Stand zum Erfolg wurde, ne? Und es hatte ja gar keinen Verlag. Wie lief das denn?
Es kam alles ziemlich unerwartet. Ich bin, wie gesagt, aus dieser Prüfungssituation raus und dachte so, wie machst du das jetzt? Man muss doch die jungen Menschen ein bisschen besser darauf vorbereiten, auf die Prüfungssituation. Und es waren viele, die so kurz vorm Blackout waren. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe tatsächlich mal alles niedergeschrieben. Und das erste Buch habe ich dann bei Amazon hochgeladen. Im ersten Monat wurde es schon zum Bestseller in diesem Monat. Das war total beeindruckend für mich zu sehen. Und da dachte ich, okay, da gibt es einen Markt dafür, für das Thema. Und so ist dann aus diesem, wie gesagt, Anfangsbuchprojekt sind dann 30 weitere Bücher geworden.
Ja klar, wenn man mal für ein Berufsfeld da eine Formel gefunden hat, dann lässt sich das ganz gut replizieren. Wie fing denn jetzt das Produkt Talent2Go an? Hast du dir in Landau vor Ort einen Mitgründer suchen können, der die Technik übernommen hat?
Nee, meine Mitgründerin kam tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt. Also es fing so an, dass ich dann, wie gesagt, diese 30 Bücher im Bücherregal hatte und festgestellt habe, dass sich die jungen Menschen ganz kurz vor der Prüfung mit der Prüfungssituation erst auseinandersetzen. Das heißt, das war so der Moment, wo dann der Gedanke kam, naja, man muss doch die Inhalte auf die komplette Ausbildung strecken, also ausbildungsbegleitendes Lernen verankern. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Videokurse zu erstellen. Das heißt, ich hatte ja das ganze Prüfungsvorbereitungsmaterial schon mal runtergeschrieben und habe dann angefangen, E-Learning zu konzipieren. Also ich habe ein kleines Videostudio angemietet, habe da das komplette Setup aufgebaut und habe dann tatsächlich angefangen, Videokurse zu produzieren. Und so kam es dann zu einer ersten Lernmanagement-Plattform, wo wir verschiedene Berufe dann abgebildet haben und wo sich dann die Auszubildenden eigenständig Online-Kurse kaufen konnten. Und das war so der Beginn sozusagen von Talent2Go, so wie es heute da ist.
Wann kam der Switch? Also ich höre da jetzt so ein bisschen raus. Du hast da erst die Azubis eher als Zielgruppe und als Kunden, auch als zahlende Kunden gehabt, ja, auf so einer Lernplattform. Jetzt seid ihr ein B2B SaaS, ne? Also schon ein ziemlicher Pivot von einem Consumer-Zielgruppe, die man mit Sicherheit irgendwie über Marketing erreichen muss, wo man jetzt vielleicht auch nicht irre hohe Preise fordern kann von jemandem, der so ein Azubi-Gehalt bezieht, hin zu einem B2B-SaaS, was ja doch komplett anders verkauft werden muss. Wie lief das?
Relativ einfach. Ich hatte den Lernmanagement-Plattform und Online-Kurse in einem Online-Shop und dann kam Covid und dann guckte ich in meinen E-Mail-Posteingang und sah dann plötzlich Unternehmenskunden. Also das heißt, es gab dann große Unternehmen, die dann Online-Kurse bei mir gekauft haben. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt brauchst du einen Vertrieb, du brauchst einen Customer-Success-Bereich, du brauchst auch den Unternehmenspart zu den Online-Kursen, also diese Learning Analytics, die weiterverarbeiten und so weiter. Und so sind diese Gedanken ins Rollen gekommen. Und dann habe ich da sozusagen angedockt und habe sozusagen ja die Ausbilderin, Ausbilderperspektive dazu gebaut. Und das war ganz spannend. Dann hatte ich plötzlich eine Lernmanagement-Plattform mit dem kompletten Content und auch den Ausbilderinnen- und Ausbilderbereich. Und so ist es halt immer Stück für Stück organisch gewachsen bei Talent2Go bis zu dem Produkt, so wie wir es heute im Regal haben.
In Landau gibt es da noch andere Startups außer euch?
Ja, es gibt noch andere Startups, aber man muss schon lange suchen und mittlerweile kennt sich auch untereinander, aber es sind nicht wahnsinnig viele, ehrlicherweise. Das fehlte mir am Anfang so ein bisschen. Ganz am Anfang fühlte ich mich hier relativ allein, muss ich ehrlich sagen. Und erst mit der Zeit kam so das Netzwerk und man hat sich ausgetauscht untereinander und ich habe ein bisschen geguckt, was gibt's hier noch so in der Ecke, aber es sind nicht wahnsinnig viele. Bei mir kam das ganze Netzwerk erst durch das Fundraising. Und da habe ich dann sozusagen Business Angel kennengelernt, die ein eigenes Netzwerk mitbrachten, die sich auch engagiert haben, auch so Mentoring-Aspekte mitbrachten. Das war dann eher so mein Way to go sozusagen.
Ihr seid jetzt nicht 100% gebootstrapped. Du hast auch Investoren mit dabei. Wie hast du die denn gefunden?
Auch ganz witzig. Das war auch genau in dieser Covid-Hochphase sozusagen, als ich dann dachte, okay, kriege ich das jetzt bootstrapped hin oder nicht? Also ich hatte die Lernmanagement-Plattform, ich hatte die Online-Kurse. Und dann waren sie da plötzlich, die großen Namen in meiner Inbox sozusagen, die dann bei uns Online-Kurse gekauft haben. Und ich dachte, boah, das bootstrapped aufzuziehen, wird wahnsinnig schwierig. Und das war so der Moment, wo ich mich dann mit dem Thema Fundraising auseinandergesetzt habe. Und zu der Zeit gab es unglaublich viele Online-Pitches und Online-Veranstaltungen, wo dann Business Angels sich Pitches angeschaut haben. Und das war zur Anfangszeit von Zoom und Teams und so weiter. Und da waren doch alle mit ihrem kompletten Namen in diesen Online-Meetings drin. Das heißt, ich hatte da eine komplette Liste von irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Business Angels und konnte mir das so anschauen aus der Gastperspektive und mir einfach anschauen, okay, was stellen die so für Fragen, was sind da so für Menschen, wer kommt mir sympathisch rüber, und habe dann tatsächlich einfach ein paar angeschrieben nach dieser Veranstaltung. So kam es ins Rollen.
Also dein Hauptkriterium war, wer kommt sympathisch rüber?
Ehrlicherweise am Anfang schon. Ich hatte gar keine Erfahrung und bin da so ein bisschen in das Thema Fundraising reingestolpert. Ich habe mir natürlich diverse Podcasts angehört und habe mich da eingelesen, aber dennoch, mir war nicht so richtig klar und ich hatte auch kein Netzwerk zu dem Zeitpunkt, dass ich irgendwie befragen konnte. Ich kam aus einem 20-jährigen Angestelltenverhältnis, da hat man das Thema Startup und Fundraising und so weiter so gar nicht auf dem Schirm. Und ich habe mich dann angefangen, damit auseinanderzusetzen. Und da war für mich schon auch ein wichtiger Punkt, dass die Menschen, die ich dann potenziell in das Unternehmen reinhole als Gesellschafter, dass es einfach auch menschlich funktioniert. Und das habe ich mir so beibehalten bis heute. Und ehrlicherweise bin ich richtig, richtig happy mit meinem Captable.
Hast du die dann einfach angeschrieben per E-Mail?
Ja. Ich habe die einfach angeschrieben per E-Mail. Das heißt, ich habe den Vor- und Nachnamen gesehen im Zoom-Call, habe natürlich gegoogelt, habe geguckt, okay, was machen die so? Manchmal hat man da ja auch Websites von Netzwerken und so weiter. Also man kann es ja ein bisschen nachvollziehen, auch auf LinkedIn natürlich. Und habe dann einfach, ich glaube, 2-3 Leute angeschrieben. Und ich hatte eine Woche später schon die ersten 2-3 Calls. Also das ging dann recht flott, ja. es hat gut funktioniert für uns.
Was würdest du sagen, was hast du dabei besonders gut gemacht, dass das klappt? Weil typischerweise heißt es ja, wenn du jetzt an einen guten Business Angel rankommen willst oder generell an einen Investor, eigentlich brauchst du ein warmes Intro. Die werden so viel angefragt, so dass sie eigentlich schon den ersten Filter setzen. Wer nicht mit Empfehlung kommt, der kommt gar nicht erst an mich ran. Hast du darüber nachgedacht?
Du, ich habe es einfach ausprobiert. Ich glaube, was uns ganz gut geholfen hat, ist natürlich, dass wir schon etwas Produkt hatten. Wir hatten Umsätze, die wir vorweisen konnten. Wir konnten auch ein paar Namen von zahlenden Kunden vorweisen, sozusagen, von größeren. Und das Feedback, das ich dann auch so bekommen habe, war, naja gut, du kommst halt aus der Praxis, also du löst ein Problem aus der Praxis. Das heißt, ich hatte da relativ einfaches Spiel, auch wenn es super herausfordernd war, dieser komplette Prozess. Aber es hat schon Anklang gefunden, was wir da so getrieben haben. Ich rede dann immer von mir, ich war da noch allein zu dem Zeitpunkt.
Also du warst zu dem Zeitpunkt noch alleine. Das bedeutet dann eigentlich, ohne Investment hättest du gar kein Team aufbauen können.
Das ist richtig. Oder ich hätte sehr lange warten müssen oder ich weiß nicht, was ich hätte anders machen sollen, aber das Thema Bootstrapping war zu dem Zeitpunkt komplett raus. Denn E-Learning-Inhalte zu erstellen, Content zu erstellen, Videokurse zu erstellen, ist super zeit- und kostenintensiv. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir nicht vorstellen können, dass ich das profitabel hinbekomme, bootstrapped. Genau, weil wir eben auch diese Software-Komponente gebraucht haben. Es gibt halt Startups, die machen nur Content und es gibt Startups, die machen nur Software und wir machen halt die Kombination aus beidem, was beides sehr kost- und zeitspielig ist, ehrlicherweise. Und genau deswegen war dann für mich der Weg in Richtung Fundraising zu schauen.
Finde ich auch sehr beeindruckend, dass du dir da so sehr bewusst darum Gedanken gemacht hast. Ne? Also so manche tun das gar nicht, sagen, nee, hier, ich habe jetzt schon wieder von der tollen Finanzierungsrunde gelesen, das ist ja irgendwie ein Erfolgsausweis. Ist es eigentlich nicht. Ja, also ehrlicherweise, der Finanzierungserfolg heißt eigentlich, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich auch gute Umsätze machen kann. Ja, also mir persönlich ist jeder Euro Umsatz 10-mal mehr wert als ein Euro geraced. Aber in der Tat, es geht in vielen Situationen geht es einfach nicht ohne ein gewisses Kapital, gerade wenn man in Technologie investieren muss, die ist doch recht teuer und Kapital beschleunigt auch generell die Entwicklung eines Unternehmens wahnsinnig. Das sind auf jeden Fall die großen Vorteile. Jetzt saßst du da vor deinem Computer und hast die Mail geschrieben. Was ging da in deinem Kopf vor? Wie bist du da rangegangen?
Ich habe natürlich geschaut und ein bisschen gegoogelt, wie formuliert man sowas. Also das waren halt meine ersten Mails in diese Richtung. Wie schreibe ich denn jetzt eigentlich einen Business Angel an? Also diese Frage habe ich mir gestellt. Und natürlich habe ich dann auch so Sachen gelesen, wie das, was du vorhin ansprachst, mit der warmen Intro und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, naja, ich kenne halt niemanden. Wo soll ich denn jetzt eine warme Intro herbekommen, wenn da keiner in meinem Netzwerk ist? Und also habe ich einfach drauf losgeschrieben, habe natürlich ein Pitch Deck vorbereitet. Also habe natürlich meine Slides beisammen gehabt, habe versucht, noch eine kleine freundliche Mail dazu erfassen. Wobei, ich glaube, die war gar nicht so klein. Ich glaube, das war eine relativ umfangreiche, große E-Mail. Und habe da versucht, irgendwie alles reinzulegen, was ich so an Gedanken hatte. Und es hat aber funktioniert. Also ich habe anscheinend irgendeinen Nerv getroffen. Und ganz ehrlich, aus diesen ersten Meetings sind auch wirklich, also ist es dann zu Investments gekommen. Also ich habe gar nicht so viele Anläufe gebraucht und musste da jetzt nicht breit streuen, das Deck an 50 Leute schicken, sondern gleich die ersten, da hat es dann gleich gezündet.
Mensch, Glückwunsch, dass das geklappt
hat. Danke.
Also,
gehört auch ein bisschen Glück dazu, ganz sicher.
Absolut. Also tatsächlich ist die Erfahrung aus viel zu vielen Runden bei mir. Du brauchst eigentlich eine Mischung aus einer großen Zahl und gleichzeitig einer guten Vorbereitung. Ne? Also du musst dich schon mit den Leuten auf der anderen Seite auseinandersetzen. Wenn du jetzt schon länger in dem Spiel bist oder wenn du sehr gut vernetzt bist, dann kennst du die vielleicht auch schon von Veranstaltungen, hast schon mal ein paar Worte mit denen gewechselt. Das ist eine sehr, sehr gute Situation. Oder du hast halt eben jemanden, der dir direkt ein paar Takte dazu sagen kann in deinem Netzwerk und macht ein warmes Intro. Das ist auch richtig. Aber ich denke, für jeden, der eine kalte E-Mail schreibt an einen Investor, egal ob das jetzt ein Business Angel oder ein VC ist, das ist auf jeden Fall wichtig, sich vorzubereiten und zu wissen, worin investiert der, worin hat er noch investiert, was ist dem wichtig. Ne? Also wenn du den Leuten da bei der Veranstaltung schon zugehört hast und darauf eingehen konntest, ja, irgendwie so eine Beziehung, so einen Punkt setzen konntest, wo man anknüpfen kann, ne? Das ist definitiv für so eine Mail, glaube ich, sehr, 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 sehr wertvoll. Und klar, wenn ich jetzt an die Bewertung von eurem Startup gehen würde, wäre mein Top auf der Haben-Seite auf jeden Fall auch: Du kommst aus der Praxis, du kennst das Problem in- und auswendig, ne? Und das ist eigentlich, ich würde mal sagen, für ein erfolgreiches Produkt und damit auch für ein erfolgreiches Startup die unverzichtbare, die absolut wichtigste Voraussetzung. Wenn man das Problem nicht selbst gehabt hat, dann gibt es zwar immer noch Wege, das Verständnis für dieses Problem sich zu erarbeiten, ja, aber so viele Kundeninterviews kannst du ja gar nicht machen, wie 14, 15 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich und selber im Prüfungsausschuss und sowohl aus der Azubi-Perspektive, aus der Prüferperspektive, aus der Ausbilderperspektive alles rundherum einmal gesehen zu haben. Jetzt haben wir das Thema Kapital, glaube ich, schon ganz gut abgehakt. Neben Kapital braucht ein Unternehmen noch zwei andere Dinge, nämlich Mitarbeiter und Kunden. Ja, fangen wir mal vielleicht mit den Mitarbeitern an. Wie schafft ihr es jetzt, gute Leute nach Landau zu holen?
Mittlerweile sind wir ein hybrides Team. Das war auch ein Learning. Anfangs hatte ich den charmanten Gedanken, alle in Landau zu versammeln. Habe hier ein Office angemietet und dachte, okay, so ein Team vor Ort, das wäre doch super. Und so sind wir auch die ersten Monate losgelaufen und habe die ersten Personen geheiert und wir hatten alle hier im Office versammelt, bis dann irgendwann Spezialisten gefragt waren und Spezialistinnen. Und dann war so der Moment, wo ich dachte, boah, du bist halt schon sehr beschränkt hier in Landau, ne? Das sind dann so die Schattenseiten, wenn man eben nicht in Berlin oder sonst irgendwo gründet. Wobei da ist es wahrscheinlich, hat man nochmal andere Herausforderungen, was so Konkurrenzsituationen angeht. Ich habe mich dann dazu entschieden, das Ganze hybrid aufzusetzen. Das heißt, wir haben ein Kernteam hier in Landau und der Rest ist tatsächlich verteilt in ganz Deutschland. Das eröffnet einem natürlich die Möglichkeiten, auch in ganz Deutschland oder auch, wenn man will, im europäischen Ausland zu hiren. Wir haben tatsächlich gar keine Probleme, unsere Stellen zu besetzen. Das funktioniert sehr gut.
Kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass so hybrides Arbeiten oder generell remote, dass das irgendwie ein Lösungsweg ist. Und wenn man jetzt tatsächlich an einem Ort sitzt, der den Pool an Talenten nicht so hat, ja, aber tatsächlich, ja, in Berlin ist es auch nicht einfacher, kann ich hier aus eigener Erfahrung sagen, weil tatsächlich gerade gute Entwickler kriegen alle paar Monate mal ein Angebot. Die Wettbewerbssituation, die man da hat, ist natürlich auch eine sehr intensive und Leute zu hiren ist vielleicht gar nicht so furchtbar schwer, sie aber zu binden, das ist dann tatsächlich nochmal eine Herausforderung, ne? Unternehmenskultur ist natürlich ein großer Bindungsfaktor, hat mit Sicherheit bei Remote-Teams und bei hybriden Teams dann auch nochmal eine bestimmte Herausforderung. Wie geht ihr damit um? Wie schafft ihr es, eine Unternehmenskultur zu etablieren und dann auch über die Zeit zu halten und zu leben?
Kommunikation ist, glaube ich, der Schlüssel an der Stelle. Also man braucht schon eine gut aufgestellte Regelkommunikation mit regelmäßigen Meetings, also ohne um in einen Meetingwahn zu verfallen, aber man muss sich schon regelmäßig austauschen in den Teams. Und natürlich gepaart dann mit Team-Events. Und also wir kommen ja doch schon auch alle mehrmals im Jahr zusammen.
Was sind denn so die regelmäßigen Anlässe, zu denen ihr euch dann auch nochmal persönlich trefft?
Ganz unterschiedlich. Da gibt es keine starren Meetings oder sonstige Strukturen, wie wir es unterjährig machen. Wir versuchen natürlich irgendwie ein größeres Sommerfest zu organisieren, wo es dann inhaltlichen Part gibt und dann aber auch trotzdem alle zusammenkommen. Das Ganze natürlich auch da Weihnachtsfeier, also solche Themen setzen wir dann schon um und ansonsten nach Bedarf.
Wer hat da so die weiteste Anreise bei euch?
Boah, ich glaube, im hohen Norden sind wir vertreten, Schleswig-Holstein sind wir vertreten, wir sind in München vertreten, da in dem Raum, also ich glaube, aus ganz Deutschland ehrlicherweise.
Ohne Kunden geht's nicht. Wie habt ihr da spezielle Herausforderungen, Kunden zu finden als Startup aus Landau?
Also, wo fangen wir denn da an? Ja, wir haben schon ein Thema, was viele gerade bedrückt. Also das heißt, viele Unternehmen machen sich gerade auf den Weg, digitaler zu werden und schauen da auch insbesondere in der dualen Ausbildung, wie können wir da unsere Prozesse optimieren, weil Pain ist schon richtig groß. Und dementsprechend ist es gar nicht so schwierig. Die Inbound-Anfragen nehmen zu, also wirklich von Monat zu Monat. Unsere Outbound-Aktivitäten beschränken sich wirklich auf ganz, ganz wenige Touchpoints. Ich weiß es nicht, also es ist wirklich Shift gerade ganz klein Richtung Inbound. Aber wir haben auch ein beratungsintensives Produkt. Also wir müssen, man muss sich das so vorstellen, Ausbildung ist in vielen Unternehmen einfach schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, man hat alte, festgefahrene Prozesse, das machen wir schon seit 15 Jahren so. Und dann kommt da plötzlich irgendwie so ein innovativer Tool-Anbieter um die Ecke und sagt, hier könnt ihr das doch alles viel einfacher und smarter und digitaler umsetzen. Und das ist schon ein Aufeinanderzubewegen von beiden Seiten. Ne? Das heißt, die Unternehmen müssen da auch die entsprechende Bereitschaft mitbringen, auch was verändern zu wollen. Und wir sind natürlich auch in der Lage, manchmal gewisserweise auf die Unternehmen zuzugehen und dann kleinere technische Sachen anzupassen, dass es noch besser matcht. Also ja, das ist schon Thema.
Inbound hast du schon gesagt. Glückwunsch erstmal, wenn die Inbounds zunehmen, dann ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Situation im Vertrieb. Wie sprecht ihr sonst noch Kunden an? Wo habt ihr so den ersten Touchpoint mit euren Kunden?
Ja, LinkedIn ist ein Thema auf jeden Fall für uns. Aber auch sonst haben wir einen sehr gut performenden Blog. Also setzen da viel auf SEO und das haben wir gleich irgendwie von Beginn an mitgedacht, da wirklich durch qualitative Beiträge organisch zu wachsen. Das funktioniert sehr gut für uns. Da geben wir uns unglaublich viel Mühe und investieren da ganz, ganz viel Energie rein in das Thema. Haben jetzt vor kurzem erst so einen AusbilderInnen-Kit bereitgestellt mit 25 kostenlosen Ressourcen. Kann sich jeder for free runterladen und das zahlt ein bisschen auf die Brand ein. Viele Content-Formate, die wir ausprobieren.
Bietet sich natürlich auch an. Also ich meine, Content zu erstellen ist ja in eurer Unternehmens-DNA auch ein ganz, ganz wichtiger Strang. Ne? Ihr habt ja eigentlich mit dem Buch schon vor der Gründung schon damit angefangen. Kann ich mir gut vorstellen, dass man sich auf so eine Stärke dann auch wirklich sehr gut stützen kann. Wie sieht's aus mit euren Zukunftsplänen? Lass uns darüber noch so ein kleines bisschen Gerne. Sprechen. Wir reisen jetzt mal 5 Jahre in die Zukunft und ich mache auf dem Handy meine Lieblingspublikation auf. Da ist ein großer Artikel über euch. Was steht da drin?
Talent2Go, die führende Young Talent-Lösung im Dachraum. Irgendwie sowas in der Richtung. Mit jedem Kunden, den wir an Bord holen, versuchen wir die Software auch weiterzuentwickeln. Also wir haben das Ohr schon wirklich bei unseren Kundinnen und Kunden. Das habe ich irgendwie in der Ausbildung damals schon so gelernt, den Kunden in den Vordergrund zu rücken. Ich habe im Handel gelernt. Das heißt, da war immer schon so das Thema, den Kunden in den Fokus rücken. Und das machen wir tatsächlich auch und sind da sehr nah dran und entwickeln die Software auch maximal weiter. Also das heißt, irgendwann wollen wir alle Prozesse nahtlos umsetzen können.
Ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, dass 80% der ausbildenden Unternehmen in Deutschland irgendwann mal eure Kunden sind. Wenn ihr diesen eingeschlagenen Pfad weitergeht, dann sehe ich eigentlich nicht, warum das nicht der Fall sein sollte. Ne? Ihr seid vorne, ihr habt ein super tiefes Problemverständnis, ihr habt eine sehr gute vertriebliche Ausrichtung in eurer DNA, ja, oder eine kundenzentrierte Ausrichtung in der DNA. Ihr habt einen wahnsinnigen Vorsprung bei der Content-Erstellung und ich glaube, eine gute Sache ist auch, euer Content hat eine relativ lange Halbwertszeit. Ne? Der ist nicht nächstes Jahr schon wieder outdated. Nee. Wie lange dauert das in der Regel, bis sich so eine Ausbildungsordnung mal ändert?
Ich weiß nicht, 5 bis 10 Jahre oder so. Also es gibt Beispiele, ja, da dauert das schlecht. So lange. Das heißt, ja, da kann man relativ lange von zehren. Trotzdem versuchen wir natürlich, unseren Content up to date zu halten. Es gibt dann auch Berufsbilder, wie gerade in der IT, ne, wo neue Systeme dazukommen, wo man auch den Content weiterentwickelt. Aber es gibt auch so klassische kaufmännische Berufe, sage ich mal. Ich meine, Vorwärts-Rückwärts-Kalkulation wird sich auch in 10 Jahren nicht ändern. Höchstens die Art der Darstellung oder ne, wie man es halt vermittelt. Ich glaube, was uns auch ausmacht, wir haben eine super spannende Roadmap, also auch in die Zukunft gedacht, wo wir das Produkt noch hinentwickeln wollen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir nehmen alle Kundenwünsche sehr ernst und erfassen das auch alles und versuchen das in die Produktentwicklung mit reinzukippen und haben aber auch selber sehr innovative Ideen, wie wir die Software weiterentwickeln wollen. Also es bleibt spannend.
Mike, was würdest du jemandem raten, der jetzt in der Region Landau, Pfalz mit einer Idee schwanger geht und ein Startup gründen möchte?
Ja, mein Rat wäre tatsächlich einfach machen und loslegen, denn ich habe sehr, sehr lange damit gewartet und bin der Meinung, ich hätte auch etwas früher damit an den Start gehen können, aber dennoch, mein Rat wäre einfach durchziehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade in diesem Startup-Space, jeder gönnt dem anderen was, jeder versucht, also man versucht sich gegenseitig zu unterstützen und das ist irgendwie, das kann ich vorher im Angestelltenverhältnis so in der Tiefe nicht. Das ist ein Learning, das ich so mitgenommen habe tatsächlich im Laufe der letzten, ich weiß nicht, 3 Jahre, dass die Startup-Szene doch sehr herzlich ist und Zumindest sind das meine aktuellen Erfahrungen. Und deswegen keine Angst, einfach durchziehen, machen, vernetzen, Kontakte knüpfen und loslegen.
Das ist auch ein herrliches Schlusswort. Vielen Dank, Mike, für deine Zeit und dass wir so viel über Talent2Go erfahren durften. Bis bald.
Sehr gerne, Christian. Mach's gut. Danke.
Was du aus dieser Folge mitnehmen kannst. Gute Produkte entstehen nicht am Reißbrett. Sie entstehen durch Beobachten, tiefes Verständnis eines klar beschriebenen Problems und durch ständiges Weiterentwickeln der Lösung. Als Mike das Problem erkannte, dass viele Azubis schlecht vorbereitet sind auf ihre Prüfung, hat er als erstes Produkt, als MVP sozusagen, ein Buch geschrieben. Ganz low-tech. Das war etwas, was er ohne allzu viel Know-how und Aufwand tun konnte. Als nächstes kamen Videokurse. Schon etwas mehr Aufwand, Kosten. Er musste schließlich ein Studio mieten und alles professionell nachbearbeiten lassen. Dann hat er eine Plattform programmieren lassen, was natürlich auch wieder Geld gekostet. Auf diesem Weg passierte so einiges. Er hat sehen können, welche Inhalte gut ankommen. Er konnte Umsätze machen und letzten Endes hat er eine komplett neue, viel zahlungskräftigere Zielgruppe gefunden, nämlich die Ausbildungsbetriebe. Ohne seinen iterativen Ansatz hätte das wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Mit einem Pitchdeck unter dem Arm hätte er sich vermutlich viele Absagen geholt. So sind die Kunden zu ihm gekommen. Er hatte eben ein Produkt. Es war noch nicht perfekt, es war noch nicht komplett, aber seine B2B-Kunden konnten es dennoch direkt kaufen und nutzen. Mit diesen ersten Kunden konnte er auch alle Funktionen für das Management der Ausbildungsprozesse zielgerichtet bauen. Das ist nicht nur smart, das ist solides Startup-Handwerk. Auch Mikes Fundraising-Strategie fand ich sehr gut. Sie zeigt wieder einmal, du brauchst nicht unbedingt das perfekte Netzwerk. Er hat Business Angels einfach kalt angeschrieben, aber zwei Dinge hat er richtig gemacht. Er hat echte Neugier gezeigt, echtes Interesse an der Person und er konnte natürlich schon Traction vorweisen. Ein substanzielles Produkt, ein gutes Produkt und vor allem er selbst hat eben auch ein tiefes Problemverständnis. Das ist eine sehr gute Voraussetzung für den Startup-Erfolg. Wenn du selbst an einem Punkt stehst, an dem du gründen willst, dann frag dich, welches Problem kannst du besonders gut beschreiben? Welches Problem kennst du besonders gut? Und wo kannst du mit wenig Aufwand eine Lösung bauen? Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, hinterlasse eine positive Bewertung und erzähle zwei Freunden, was dir am Podcast so gut gefallen hat. Und wenn du Feedback oder Vorschläge hast, schreib mir gerne eine Mail an podcast@thisisnotberlin.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von This is Not Berlin.